Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hey Booklovers Podcast. Kathi und ich sind aus der Sommerpause zurück und melden uns heute wieder mit ganz vielen Buchempfehlungen für dich. Hallo Kathi.
Hallo Tina, ich freue mich so, dass wir endlich zusammensitzen und über die Bücher reden können. Haben wir ja tatsächlich nicht gemacht. Wir halten uns ja da auch immer voll zurück, dass wir uns nicht zu sehr vorher austauschen, sondern uns das aufbewahren für unser Gespräch hier.
Ja, eine Ausnahme ist, glaube ich, nur, wenn eine von uns ein richtig, richtig gutes Buch liest und dann sagt, hier, das musst du lesen. Aus den und den Gründen, dann tauschen wir uns auch mal zwischen den Aufnahmen aus. Aber sonst eher nicht, da hast du recht.
Ja, wir hatten einen großartigen Sommer, wir sind beide viel gereist. Beide waren wir in den USA und haben da auch Bücher mitgebracht oder zumindest Bücher entdeckt, die wir lesen wollten, die wir hier noch nicht gesehen haben. Und Tina, warst du in vielen Buchläden?
Ich war in, ich würde sagen, so eine Handvoll Buchläden. Wenn man mit der Familie unterwegs ist, dann muss ich immer gucken, dass ich die nicht überfordere. Ich könnte ja Stunden, Tage in Buchläden verbringen. Ich war an der Ostküste in Buchläden und auch an der Westküste. Das war jedes Mal echt eine ganz besondere Erfahrung. Also vor allen Dingen, weil das diese Independent Bookstores waren. Also ich bin zwar auch mal in den Barnes & Noble gegangen. Das ist so wie unser deutscher, wie Thalia, so ein Nationwide Bookstore. Aber ich habe eigentlich immer geguckt, welche Independent Bookstores es in der Region gibt und bin dann auch manchmal extra dahin gefahren, um genau in diesen Buchladen dann reinzugehen. Wie war denn das bei dir? Du warst ja, glaube ich, auf Cape Cod in so einem ganz tollen Buchladen.
Ja, tatsächlich. Also da war in dem Ort, wo wir waren, in Brewster, gab es einen kleinen Buchladen, total süß hergerichtet. Da waren drei Frauen, die gerade da waren, als ich rein bin. Und was die gemacht haben, die haben in allen Regalen gab es Empfehlungen von den Mitarbeitern und von regelmäßigen Käufern, die vorbeikommen, die zu den Büchern einfach so kleine Empfehlungszettelchen geschrieben haben. Und ich finde, das ist das mit das Beste, weil man sich sowas durchlesen kann. Also einmal finde ich es so schön, wenn sich jemand die Mühe macht, danach so ein Zettelchen zu schreiben und von seiner eigenen Leseerfahrung die zu teilen auf dem Weg. Und das gibt dem Ganzen sowas Persönliches. Und was die auch hatten, das war wie so ein kleines, altes Häuschen, dieser Laden, der sich so in verschiedene Räume verzweigte, dass die viele Bücher auch mit dem Cover nach vorne stellen konnten. Und ich mag das tatsächlich gern und kann Bücher oft besser aussuchen, als wenn ich nur den Buchrücken im Regal sehe und das dann so auf gut Glück rausziehen muss. Ich bin da auch ein Opfer für Cover. Und die hatten auch total süß so eine ganz große Kinderecke mit wunderschönen illustrierten Büchern für die Kinder mit Sitzmöglichkeit und allem. Das war also ein süßer Buchladen, den ich da aufgesucht habe. Und die waren auch, habe ich geguckt, welche Bücher, die wir beide bereits gelesen haben, dort standen. Und habe ganz viele davon entdeckt und auch viele von denen, die ich habe mir zum Beispiel Tom Lake von Ann Patchett, über das wir auch heute sprechen werden, dort gekauft, weil ich es mitnehmen wollte als Erinnerung. Und dann sind wir auch gleich ins Gespräch gekommen. Das ist ja auch immer einfach dort in Amerika. Zumindest fühlt es sich für mich einfach an, dass sie erzählt hat, dass sie das Buch jetzt schon zum dritten Mal nachbestellen mussten in einer Auflage, den sie sonst nicht hatten. Und dann haben wir noch so ein bisschen geredet. Und was ich auch süß fand, das hast du vielleicht auch gesehen, dass die ganz oft diese Indie-Bookstores, dass die so kleine Merchandising-Ecken haben. Also, dass du dir ein T-Shirt oder ein Pulli oder eine Tasse von dem Bookstore kaufen kannst. Und das kann ich mir vorstellen, dass es auch gut funktioniert, dass man so eine Bindung hat. Ich habe das, du hast ja letzten November warst du schon in New York und warst dann in Brooklyn bei dem Buchladen Books are Magic von ja. Emma Straub und ich bin ja dann auch hingefahren in die eine Filiale und das war wirklich so ein bisschen wie so, ich war richtig aufgeregt ja. und voller Vorfreude, da jetzt reinzugehen. Meine Familie war dabei. Die können es schon für ein Stück weit nachvollziehen, aber für mich war das echt wie im Himmel. Ich habe da geguckt und irgendwie geschaut, was ich für neue Sachen entdecke, was für Aufteilungen sie haben, neben diese Klassiker Fiction, Non-Fiction und so weiter. Und auch war da auch begeistert von dem Personal, dass viel überall, ganz viel diese Hinweise von Lesenden, die Bücher empfehlen. Ich finde, es gibt dem Buchladen immer total viel, wenn da so persönliche Schriften dabei sind. Und da gab es natürlich auch Merchandise und da habe ich mir auch diesen Pulli gekauft und ein T-Shirt. Und das birgt dann so viel Erinnerung und gibt auch so eine schöne Bindung dazu. Also und da frage ich mich manchmal im Vergleich zu hier. Ich habe hier gibt's auch einen ganz kleinen Buchladen in München, in dem ich oft gehe, um Bücher zu bestellen oder auch mit den Kindern zusammen gucke, was es für Jugend- und Kinderbücher gibt. Und die sind total nett und auch gute Auswahl und immer zum Gespräch bereit und neugierig auf das, was man gelesen hat. Und trotzdem fühlt es sich noch ein bisschen anders an. Also da könnte noch mehr sein. Mehr Coziness, glaube ich, in den Buchläden, wenn man es so beschreiben kann. Ich weiß es auch nicht.
Das ist, das finde ich interessant, dass du das mit dem Merchandise sagst, weil ich habe auch festgestellt, also auch viele Cafés oder wenn es eine Rösterei ist oder an der Westküste, ich war in Seattle, da gibt es viele so Micro-Breweries, kleine Brauereien. Und auch da gibt es zumindest ein T-Shirt und einen Cap zum Beispiel mit dem Logo oder irgendeinem coolen Spruch drauf. Und das gibt's hier so in Deutschland nicht. Also das ist auf jeden Fall eine Marktlücke. Und ich finde das so schön, dass du das jetzt angesprochen hast, weil wir ja jetzt auch vom Hey Book Lovers Podcast einen Etsy-Shop haben, wo es auch, also wir fangen damit jetzt an, aber es gibt zwei verschiedene Tassen. Ein T-Shirt und zwei Hoodies. Liege ich da richtig, Kathi?
Ja, genau. Und auch unser Lesezeichen.
Ja,
für alle, die das gern bei sich zu Hause haben wollen oder die auf die mit uns zusammengelesenen Bücher ein Hey Bookle was Aufkleber drauf machen wollen, könnt ihr mal schauen bei Etsy. Der Shop dort heißt Hey Bookle was. Da freuen wir uns. Und ja, dann tragen wir sozusagen unsere Leseliebe zu dir nach Hause.
Ja, gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ja, dann legen wir mal los, oder? Ach nee, stimmt, noch nicht loslegen mit den Büchern. Wir haben ja auch noch eine Ankündigung.
Wir haben uns entschieden, welches Buch wir lesen wollen am nächsten Buchclubabend im November, Ende November. Ich glaube, es ist der 29.
Mittwoch, der 29. November um 19 Uhr.
Genau, um 18.45 Uhr treffen wir uns und wir werden diesmal das Buch The Change lesen von Kirsten Miller, das Tina letztes Jahr im Sommer entdeckt hat. Letztes Jahr im August hat sie es gelesen, hat gesagt, das musst du auch lesen und ich habe es auch sofort gelesen. Wir waren beide total begeistert. Tina, magst du mal erzählen, warum?
Warum? Weil die Protagonistinnen mittelalte Frauen. Ich habe immer noch keinen besseren Begriff dafür bekommen. Man kann auch sagen, Frauen in ihren besten Jahren. Also Ende 40, Anfang 50 sind diese beiden Frauen, diese drei Frauen, Nessa, Harriet und Jo. Und diese drei Frauen haben mit Wechseljahres, man könnte jetzt sagen Beschwerden, aber in diesem Buch wird es überhaupt nicht als Beschwerde dargestellt, sondern sie entwickeln übernatürliche Kräfte. Und die drei lernen sich kennen, werden zu Freundinnen und diese ganze Geschichte ist dann auch noch in einen Krimi eingebettet. Sie decken mehrere ungelöste Mordfälle auf und bringen das Patriarchat zu Fall. Also wirklich ein Page-Turner, eine spannende Geschichte, vor allem aber eine ganz tolle Geschichte über Freundschaft und über die Energie und die Power, die Frauen haben, die nicht mehr ganz jung sind, aber auch noch lange nicht alt.
Genau, das hast du schön zusammengefasst. Dieses Buch hat uns, glaube ich, genau da getroffen. Ich fand dieses Bild so schön, dass Frauen manchmal ihre Energie zurücknehmen in der Zeit, wo Familie oder Karriereentwicklung mehr im Vordergrund steht. Und irgendwann kommt aber der Zeitpunkt, wo das sich wieder weiter nach vorne drängt und da ganz andere Dinge plötzlich aufkommen, die man sich dessen gar nicht bewusst hat, war, dass die in einem stecken. Also es ist ein fiktives Werk mit einem bisschen Krimi, aber irgendwo auch ganz schön nah an dem Bild, das wir gesellschaftlich von Frauen haben und dem auch, was wir Frauen in der Lebensmitte uns auch zutrauen können. Und Tina hat irgendwann, hast du angefangen auf Instagram dir mit der Autorin zu schreiben. Ich glaube, der Auslöser war, dass du gefragt hast, ob das Buch denn auch in deutscher Übersetzung kommen wird.
Ja, genau. Also die Kirsten Miller ist tatsächlich eine Autorin, die jetzt nicht sehr aktiv auf Instagram ist, aber zumindest ihren Instagram-Account selber noch betreibt. Und dann hatte ich ihr geschrieben und dann hat sie mir gesagt, dass es noch keinen Verlag, keinen Übersetzer gibt für das Buch auf Deutsch und dass das auch sehr schwierig ist, weil das nämlich auch schon in den USA sehr schwierig war, einen Verleger dafür zu finden, weil, so wie sie mir geschrieben hat, an den entscheidenden Stellen dann doch immer Männer sitzen und das natürlich streiche ich, das gibt bestimmt auch andere Männer, aber das Interesse oder die Vorstellung, dass dieses Thema mittelalte Frauen mit besonderen Kräften interessant für eine breite Masse sein könnte, das haben viele Verleger und Verantwortliche nicht gesehen. Also sie ist jetzt mit ihrer Geschichte nicht unbedingt offene Türen eingerannt und sie vermutet, dass das hier auch in Deutschland der Fall ist, dass Verlage zurückschrecken, ein Buch mit diesem Thema zu übersetzen. Und so bin ich mit ihr in Kontakt gekommen und habe sie dann gefragt, ob sie Lust hätte, zu unserem Buchclub zu kommen. Und das macht sie jetzt auch.
Und sie hat zugesagt, wir freuen uns total, dass sie bereit ist, mit uns darüber zu sprechen, wie wir das Buch gelesen haben, ihr alle unsere Fragen dazu zu stellen und natürlich auch zum Autorendasein und zu diesem Thema, das, glaube ich, uns beiden auch am Herzen liegt, dass Frauen in ihrer Lebensmitte und älter nicht unsichtbar werden dürfen und dass wir auch ganz schön viele davon sind.
9 Millionen.
Ja, über unsere Themen sprechen müssen, die uns hier erwarten. Und dass es gut ist, wenn es Bücher gibt, die auch Frauen in ihrer Lebensmitte porträtieren, weil wir, 9 Millionen, nämlich auch Geschichten und Identifikationsmöglichkeiten brauchen. Bist du herzlich eingeladen, wenn du möchtest, melde dich bei uns und kannst gerne mitlesen das Buch und am Buchclubabend auch dabei sein und die Autorin kennenlernen.
29. November, wir treffen uns um 18.45 Uhr, die Autorin kommt dann um 19 Uhr mit dazu und wenn du mit dabei sein willst, dann schick uns gerne entweder auf Instagram oder per E-Mail eine Nachricht und dann bekommst du den Zoom-Link.
Ja, jetzt hüpfen wir rüber zu den Büchern, die wir mitgebracht haben. Und das erste Buch haben wir im Juli, glaube ich, gelesen, im Juni, Juli. Das ist schon eine ganze Weile her, aber das Buch hat den ganzen Sommer bestimmt, nämlich Fourth Wing von Rebecca Yarros. Und Tina hat es entdeckt. Tina, ich glaube, du hast das in einem Wochenende oder so durchgelesen.
Ja.
Und hast dann geteilt, dass dieses Buch einfach so krass ist.
Ja. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich im letzten Podcast dir schon von dem Buch erzählt, da hatte ich es aber noch nicht zu Ende gelesen. Da war ich, glaube ich, zur Hälfte und war schon total begeistert von diesem Buch. Und ich kann jetzt auch berichten, dieses Buch ist das erste Buch, das ich in meinem Leben gleich nochmal gelesen habe. weil es so, also erstmal fand ich es so gut und es ist so ein Page-Turner und ich habe so schnell gelesen, wie glaube ich noch nie in meinem Leben, dass ich dann hinterher dachte, dass mir viele Details entgangen sind, die aber für die nächsten Bände, denn das Ganze ist der Auftakt einer Serie, wichtig sein werden. Und also habe ich, nachdem ich das irgendwie in 4-5 Tagen durchgelesen hatte, das ganze Buch gleich nochmal gelesen, aber ein bisschen langsamer. Und das war eine richtige und wichtige Entscheidung. Jetzt fühle ich mich gut vorbereitet, den nächsten Band zu lesen. Aber Kathi, magst du vielleicht mal erzählen, worum es geht? Weil ich das beim letzten Mal schon gemacht habe und mich würde interessieren, wie du es beschreibst. Ich habe so viel vorweg in einem Review gelesen, dass es ist wie Top Gun, nur mit Drachen.
Ernsthaft?
Ja.
Nee.
Doch,
also ich finde, das passt. Naja, weil es liegt vielleicht daran, dass ich nicht so ein Top-Gun-Fan bin. Ich finde es viel besser. Ich könnte jetzt auch gar nichts Vergleichbares sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass dieses Buch, ich habe es dann auch sofort gelesen und es hat mich genauso gepackt, mit reingezogen. Und ja, dieses Ende ist einfach so krass und ich glaube, wir haben ganz viele angesteckt, die es auch gelesen haben, genauso begeistert waren. Ich versuche jetzt wirklich nur so viel zu erzählen, dass wir nicht spoilern, weil ich weiß, dass die eine oder der andere von euch noch das Buch lesen möchten. Aber ein bisschen was erzähle ich, dass die 20-jährige Violet, die soll in eine Drachenreiterliga aufgenommen werden und sie lebt in dieser fiktiven Welt, in der man erst dafür zugelassen werden muss, indem man verschiedene Prüfungen besteht. Das heißt, eine Menge junger Leute muss verschiedene Prüfungen auf sich nehmen, die sehr physisch sind, ja, um dann schließlich überhaupt in diese Drachenreiterliga aufgenommen zu werden und dann ist auch noch nicht mal garantiert, dass man einen Drachen findet, der mit einem diese Verteidigung des Landes vornehmen soll. Und Violet selber ist jetzt kein Mensch, der sein ganzes Leben lang darauf hingearbeitet hat, das zu tun, sondern es wird ihr mehr oder weniger von ihrer Mutter, von ihrer Familie aufgezwungen, weil die Familie alle aus diesem Bereich kommen. Sie ist selber eher gebrechlich und war auch krank, so wie ich das in Erinnerung habe und ist auch eher klein von der Statur, was eher ungünstig ist und aber dem keinen Abbruch tut, dass sie selbstbewusst ist, zufrieden ist mit dem, wie sie ist und sich auch nicht klein lassen lässt. Und ja, also sie geht da rein und steht da ihre Frau und es stellt sich jeder Herausforderung, die da kommt, hat natürlich auch Rückschläge und man ist da so eng mit dabei, eine Sache folgt der nächsten, ein Abenteuer und natürlich ist auch ein bisschen Liebe mit drin. Denn
ein
da
bisschen?
Ja, es ist einiges an Love mit dabei und zwei unterschiedliche Charaktere, die da begeistert von ihr sind oder beziehungsweise sie da eine Verbindung spürt, die aber jetzt auch keine einfachen sind und auch sehr unterschiedliche Charaktere. Und ja, man fiebert mit. Also man fiebert mit, was das Drachenreiten angeht und diese ganze Schule oder diese Akademie, in der sie ist, diese Prüfung, die sie da ablegen muss und die Trainings, die sie hat und wie sie versucht, sich dafür zu schützen und vorzubereiten. Und dann fiebert man natürlich auch in Sachen Love Interest mit, wer es denn werden wird und wer ihr Herz erobern darf und ob das überhaupt gut geht, weil natürlich ist da auch ein Bad Boy dabei. Ja, also auf jeden Fall, wer Lust hat, ein Wochenende oder ein paar Tage einfach nur abzutauchen, diese Geschichte zieht einen so in den Bann. Es ist auch sehr schnell erzählt, finde ich. Trotzdem entwickeln sich die Charaktere in die Tiefe. Ich finde, du hast ein total gutes Bild vor Augen von den einzelnen Personen, die da dabei sind. Und das, es schafft es einfach, so eine emotionale Ebene eins zu berühren, dass man die ganze Zeit ganz eng mit dabei ist, auf dem Drachen sitzt und in jeder Situation mitfühlt. Also das ist eine Emotionalität, die da geschaffen wird, die wir beide, glaube ich, selten erlebt haben.
Ja, sehe ich genauso. Emotionalität, also emotionale Bindung zu dieser Hauptfigur, Spannung. Es ist unheimlich spannend, weil da so viele Twists and Turns drin sind. Und was ich auch so krass finde, ist diese alternative Welt, die die Autorin geschaffen hat. Also das ist eine Welt mit Drachen, in der auch die Drachen das Sagen haben. Wenn du mir vorher gesagt hättest, Tina, liest das Buch, da sind Drachen ganz, ganz wichtig, dann hätte ich gesagt, nee, lass mich in Ruhe damit, ich will nichts mit Drachen lesen. Aber das ist, also ich finde das Wahnsinn, was ihr da gelungen ist. Und ich vergleiche es wirklich auch immer wieder mit Harry Potter oder auch The Hunger Games. Einfach eine alternative Welt mit einer Geschichte, mit einer Vergangenheit, mit Regeln, mit Gesetzen, mit gesellschaftlichen Normen. Wahnsinn. Also wirklich Hut ab, habe ich selten gelesen, so ein Buch. Und die Protagonistin, die jetzt nun auch, wie du gesagt, ja auch beschrieben hast, gebrechlich und eher schwach ist, aber total selbstbewusst und weiß, was sie will, das ja macht einfach Spaß zu lesen. Und ich freue mich schon sehr auf Teil 2. Iron Flame ist Teil 2, kommt im November auf Englisch raus, ich glaube im Dezember auf Deutsch. Und da verfolge ich jetzt gerade schon auf Instagram, ich folge der Autorin und da gibt es so Midnight-Release-Partys. ja, da wäre ich gerne dabei.
Ja.
Ja, da bin ich echt jetzt Feuer und Flamme und bin gespannt auf Teil 2 und hoffe, dass das nicht enttäuschend wird, weil das die Latte hängt hoch nach diesem Buch.
Ja, also geht mir genauso. Ich habe es auch vorbestellt und freue mich da total drauf. Und was wir beide ja auch gemacht haben, wir haben uns angeschaut, was hat Rebecca Yarros auch noch gelesen zusätzlich. Es ist ja immer entspannend. Und ja, ich habe 2 Bücher von ihr gelesen, muss aber sagen, die sind nicht so gut. Die sind schon okay, aber die sind, also das ist, ich weiß nicht, was die da, wie sie das gemacht hat. Das ist wirklich eine völlig andere Nummer, das Fourth Wing.
Aber vielleicht ist es, ich glaube, das ist irgendwie, Fourth Wing ist Buch 23 oder Buch 22, das sie veröffentlicht hat. Und das ist vielleicht einfach diese harte Arbeit, die sie in das Schreiben jetzt über viele Jahre in viele Bücher gesteckt hat, dass ihr jetzt dieser Volltreffer, dieser Knaller gelungen ist.
Ja, also ich will, also man muss auch ehrlich sagen, diese anderen Bücher sind auch nicht schlecht, ja. Das sind halt mehr so Love Interest Bücher, so Emily Henry Bücher, so ein bisschen in diese Richtung, finde ich. Die sind auch gut und habe ich auch gern gelesen, du ja auch, glaube ich. Fourth Wing mit dieser Tolkien-haften Welt, die sie da geschaffen hat und so bis ins Detail, ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Also absolute Leseempfehlung. Wenn du da draußen das schon gesehen hast und dir es überlegt hast, dann auf jeden Fall jetzt in diesen Herbsttagen, wo man auch mehr Lesezeit hat, weil es draußen richtig scheußlich wird, perfekt, um sich einfach mal zu verlieren in dem Buch.
Und ich glaube, bei dem Buch ist es tatsächlich so, wenn man einfach mal ein paar Seiten reinliest, dann entweder wirst du sofort reingezogen und kannst nicht mehr aufhören, oder du sagst, nee, das ist nicht meins. Also das ist ein Buch, wo man nicht erst 50 oder 100 Seiten lesen muss, bis man weiß, worum es geht, oder obwohl, worum es geht, da muss man das ganze Buch lesen. Aber ob das was für einen ist oder nicht. Also give it a go. Es lohnt sich.
Ja. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass du gesagt hast, du bist jetzt spoiled.
Ja, genau das wollte ich jetzt sagen, weil jetzt reden wir natürlich über die anderen Bücher, die wir diesen Sommer gelesen haben. Und bei mir war es tatsächlich so, dadurch, dass ich das ja vor den bayerischen Sommerferien gelesen habe, dass Fourth Wing meinen ganzen Lesesommer dann beeinflusst hat. Ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, mich in eine andere Geschichte reinzufinden. Ich wollte nicht nochmal Fantasy lesen. Und ich brauchte auch nicht nochmal so einen Page-Turner, aber ich wollte eine gute Geschichte finden. Und das war echt schwierig. Also ich habe, glaube ich, noch nie so viele Bücher angefangen wie in den letzten Wochen und dann doch wieder zur Seite gelegt, weil sie einfach mich nicht so gepackt haben wie Fourth Wing. Und das hat echt meinen Sommer geprägt. Aber ich habe trotzdem gute Bücher gelesen, aber nicht annähernd eins, was mit Fourth Wing mithalten kann. Wie war denn das bei dir?
Bei mir war es ähnlich und ich habe trotzdem ein paar gute Sachen entdeckt, aber die Latte hing einfach total hoch. Deswegen habe ich als allererstes mich auf so postapokalyptische Bücher gestürzt. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das liegt auch daran, dass es das einfacher zu lesen im Sommer ist, wenn die Sonne scheint und es nicht so dunkel ist und womöglich noch realer. Und habe da drei ganz gute gelesen, die ich jetzt auch kurz mit dir teilen möchte. Das eine ist ein älteres Buch, das heißt The Road von Cormac McCarthy. Der hat auch No Country for Old Men geschrieben. Der hat sehr viele Bücher veröffentlicht. Und das war eine Empfehlung von einem männlichen Buchblogger. Mir fällt gerade der Name nicht ein, weil ich mir vorgenommen habe, auch ein bisschen, ich lese sehr viele Bücher von weiblichen Autoren und von weiblichen Buchbloggerinnen, die das empfehlen. Greifte oft dazu und wollte mal aus einer anderen Perspektive was empfohlen bekommen. Und das war tatsächlich eine gute Empfehlung. Also es ist ein Vater und ein Sohn, die wandern durch das verbrannte und dunkle Amerika. Man ist nicht sicher, was passiert ist. Es ist kalt, es schneit so graue Flocken und es wird nie richtig hell. Und es war klar, dass sie so also in dem Buch müssen sie abseits der Wege bleiben. Sie wollen in die Küste, an die Küste, an die Ostküste laufen, weil sie hoffen, dass sich dort vielleicht Gemeinschaften gebildet haben von anderen Menschen. Aber sicher sind sie sich nicht und halten sich von anderen Menschen fern. Und das ist wirklich, es ist ein bisschen wie ein Kammerspiel. Man erfährt auch nie den Namen von Vater und dem Jungen, ja, von diesen zwei Menschen. Es hat so eine unglaubliche Aussichtslosigkeit, aber gleichzeitig ist es total berührend, wie die beiden unterwegs sind. Es ist kein Thriller, also da kommen keine Aliens oder Zombies oder sowas vor. Es ist erzählerisch wirklich tief und am Ende ist es total emotional. Und das ist so eine Geschichte, die so im Dunkeln spielt und nur diese zwei Menschen eigentlich sind. Ist auch kein sehr dickes Buch, fand ich großartig, finde ich eine super Empfehlung. Dann habe ich noch gelesen The Last, das ist ein Novel von Hannah Jameson. Das gibt's noch nicht auf Deutsch, also das davor empfohlene gibt's auch schon auf Deutsch, The Road, das heißt die Straße im Deutschen. Und The Last ist noch nicht erschienen und das ist so ein High Concept-Thriller, also es ist so sehr detailliert ausgearbeitet. Es ist ein Professor für Geschichte, ist in einem Hotel in der Schweiz. Muss ich auch sehr an unser Buch lesen, das wir Buch denken, das wir mal gelesen haben, da auch von diesem Hotel in der Schweiz.
Sanatorium,
Ja,
oder? Ist das so? Das
genau.
Sanatorium? Ja.
Ich glaube, ich hatte das gleiche Hotel vor Augen. Also er ist da in diesem Sanatorium und es ist so, dass sie mitbekommen, er ist auf einer Konferenz da, dass es ein nukleare Anschläge gibt auf Washington, also Großteile Amerikas, England, überall. Es verbreitet sich immer mehr. Am Anfang ist da auch noch Social Media da. Und er sitzt in diesem Hotel fest mit einer kleinen Menge an Menschen. Ein paar sind sofort, als diese Nachrichten kamen, abgereist und wollten versuchen, nach Hause zu kommen. Und sie sind aber da geblieben. Und dann sind die in so einem postapokalyptischen Kleinkosmos dort, in dem sie sich organisieren müssen, überlegen, welche Verantwortungen jetzt übernommen werden. irgendwann merken sie natürlich auch, sie müssen jetzt dafür sorgen, dass sie genug Wasser und Essen haben. Und er als Professor für Geschichte fängt an, das zu dokumentieren. Das heißt, du hast jeden oder fast jeden Tag einen Eintrag. Es ist so, als ob du sein Tagebuch lesen würdest oder diese Dokumentation der Zeit, was passiert. Er spricht mit den einzelnen Personen und lässt sich nochmal von dem Tag erzählen, an dem sie das erfahren haben. Und gleichzeitig erfährst du ganz viel über die Verhältnisse, die sich da entwickeln zwischen den einzelnen Personen, was für Beziehungen die haben und was für Konflikte aufgehen und auch natürlich so ein bisschen in Richtung, weil wie sie anfangen, eine Demokratie für sich in diese Gruppe zu entwickeln. Und da ganz viele Fragestellungen aufgeworfen werden, zum Beispiel unter anderem auch, sind sie jetzt die letzten Hinterbliebenen auf der Welt oder einer der wenigen Menschen und sind sie dafür verantwortlich, dass die Menschheit bestehen bleibt und es ist eine Pflicht dann der Menschen und der Frauen, das auch auszufüllen oder nicht, besprechen eine Gruppe Männer übrigens in dem Buch, aber ist schön in Frage gestellt, auch so mit durchaus selbstreflektierend in der Geschichte. Und das Dritte, und da weiß ich, Tina, dass du auch ein ähnliches gelesen hast, Celsius von Andreas Elsberg gelesen, das nicht richtig postapokalyptisch ist, aber in die Richtung geht es nämlich so, dass in dem Buch China plötzlich beschließt, einen mit Drohnen einen Stoff in die Luft, in die obere Atmosphäre zu schicken und dort Stoffe zu entlassen, die einen Sonnenschirm sozusagen aufspannen, damit sich die Welt abkühlt. Und weil endlich was gemacht werden muss, damit sie die Erderwärmung einfach gestoppt wird. Und dann zeigt sich natürlich sehr schnell, dass wenn eine Partei auf dieser Welt sich entscheidet, sowas zu machen, hat es Auswirkungen auf die gesamte Menschheit. Die reichen Nationen fangen an, sich darüber zu streiten, wer was machen darf. Und natürlich immer nah an der Kriegserklärung. Und die Nationen, die nicht reich sind, es wird auch einfach gezeigt, was das für die bedeutet. Im Endeffekt hast du dort 70% Informationsmaterial der aktuellen Studien. Ja, spannend fand ich auch, wie der schreibt. Super kurze Sätze, elliptische Sätze, also sehr moderne und zeitgeistige Schreibweise, glaube ich. Musste mich erst dran gewöhnen. Also ich fand das spannend. Es macht auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, wenn man es liest. Auch wenn das natürlich hypothetisch ist, weil man merkt, dass einfach zu wenig gemacht wird. Ich glaube, du hast auch so ein Buch in die Richtung gelesen, oder?
Also auf jeden Fall auch ein Buch von einem Mann geschrieben und auch mit einer ähnlichen Schreibweise. Das Buch Going Zero von Anthony McCarten. Und das hat die Verena Pauster für ihren Buchclub empfohlen. So bin ich darauf aufmerksam geworden. Und das ist ein Buch, was ähnlich ist wie The Circle von Dave Eggers, das hast du, glaube ich, auch vor ein paar Jahren gelesen.
Ja.
Und da geht es ganz viel ums Internet und um Datensicherheit und Überwachungsstaat und inwieweit digital alles nachverfolgt werden kann. Und bei Going Zero geht es darum, dass ein Tech-Billionär aus dem Silicon Valley, der heißt Cy Baxter, der arbeitet mit der CIA zusammen. Und es gibt ein Preisgeld, das 10 ausgewählte Personen gewinnen können, wenn sie es schaffen, ich glaube 28 Tage, sich vor diesem Überwachungsverfolgungsapparat von CIA, FBI und so weiter und eben Cy Baxter mit seinem riesengroßen Internet-Imperium, wenn sie es schaffen, sich zu verstecken und unentdeckt zu bleiben. Und das fängt dann sozusagen damit an, dass diese 10 Personen untertauchen, also going zero, und dann läuft man sozusagen einmal mit den einzelnen Personen mit und verfolgt so ein bisschen mit, was die für Maßnahmen ergreifen und wie sie versuchen, sich zu verstecken und wie es den meisten nicht gelingt. Sie werden ganz schnell gefunden Und das wechselt dann aber auch mit der Perspektive von dem Cy Baxter und seiner rechten Hand und Partnerin Erica. Also das ist auch viele kurze Kapitel mit unterschiedlichen Perspektiven, so dass man auch den Einblick von den beiden bekommt, was die so denken und was die wiederum für Maßnahmen ergreifen und wie diese Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Geheimdiensten funktioniert. Und ist auch, also ist ein echter Page-Turner, habe ich auch, glaube ich, an einem Wochenende gelesen, ist auch nicht so dick und gibt's auch schon auf Deutsch, also gibt's auf Deutsch und auf Englisch und ja, ist nochmal, ist natürlich auch irgendwie eigentlich glaube ich, soll es schon eine Utopie sein, die aber natürlich total nah an der Realität dran ist, also alles, was da so beschrieben wird, was für Überwachungsmaßnahmen ergriffen werden, puh, davon gibt's das meiste schon. Also dieses wirklich Untertauchen und non-traceable zu sein, bezweifle ich, dass das heutzutage noch funktioniert. Also auch ein ganz, ganz aktuelles Thema und ein spannendes Buch und so wie du gesagt hast, auch ein anderer Schreibstil und ja, dadurch, dass die Protagonistinnen oder die Hauptfiguren auch immer mal wieder wechseln, hat man jetzt nicht so die Bindung zu unbedingt einer Person. Es dauert lange, bis man als Leser die Bindung zu einer Person aufbaut. Und ja, ein echt spannendes Buch mit auch einem überraschenden Ende.
Okay. Ich habe auch ein Buch gelesen, da habe ich dir auch mal zwischendurch geschrieben, ob du es nicht lesen willst. Aber ich glaube, es ist gut, dass du nicht gelesen hast. Aber das hat mich total... Na, ich muss anders anfangen. Also, das Buch, ich habe das Buch Yellow Face gelesen von Rebecca Huang heißt sie. Und ich habe noch nie eine Protagonistin so sehr verabscheut wie diese. Also wirklich so geschrieben, dass du die ganze Zeit denkst, diese blöde Kuh, geht's noch? Ja. Und das passiert einem ja nicht oft, weil meistens die Autoren es schaffen, selbst wenn jemand böse und gemein ist, irgendeine Seite rauszubringen an einem Protagonisten, die dich versöhnt und an ein Verständnis entstehen lässt, dir für die Person und dessen Geschichte. Und das ist da wirklich nicht möglich. Also ganz kurz zusammengefasst, ist eine semi-erfolgreiche Autorin, junge Frau, June Hayward, die hat ein Buch, glaube ich, veröffentlicht nach der Uni oder während der Uni-Zeit und danach dümpelt sie so vor sich hin und wartet auf die nächste gute Geschichte. Ihr Agent dringt schon, es passiert nichts. Und sie hat eine gute Freundin, die mit ihr auch studiert hat und die ist relativ erfolgreich. Und sie ist durch einen Zufall bei der zu Hause, als sie stirbt. Und bevor sie dann die Wohnung verlässt, nachdem die Ambulanz da war und diese tragische Geschichte festgestellt wurde, nimmt sie das letzte Manuskript von ihr mit und beschließt es, als ihr eigenes zu veröffentlichen. Und am Anfang ist es noch so, dass man so ein bisschen so selbst abwägt, würde man das machen oder nicht. Wird sie diese Sache einholen? Gibt es da Karma, der sich rächt? Und es ist wirklich so, also es holt sie auch ein und man kann das nicht verstehen, wie jemand auch immer mehr das für sich rechtfertigt. Ich fand das total faszinierend. Also im Grunde genommen ist es eine Geschichte wirklich über Diversität. Es geht hier auch wieder sehr über dieses Thema American Asians und wie die Geschichte eben aus der Sicht weißer Amerikaner erzählt wurde und diese Perspektive der Asian Americans total fehlt in allen Geschichtsbüchern und auch komplett in der Wahrnehmung und natürlich auch um Rassismus gegenüber Asiaten in der USA, was da ganz gut eingeflochten ist. Und auch lernt man auch viel darüber, aber vor allem, wie man so ein Protagonistin einfach sich, also da dran bleibt, weil man es einfach so fast schon hasserfüllt ist der Person gegenüber. Fand ich spannend.
Das ist auch ein Buch, was ich angefangen habe zu lesen. Und das habe ich dann aus dem von dir genannten Grund nicht weitergelesen, weil ich die Protagonistin so abstoßend fand. Und ja, aber wer weiß, vielleicht kommt noch die Zeit für dieses Buch.
Was hast du noch gelesen? Hast du noch was im Koffer, das du teilen willst? Was
Ja, ich kann jetzt noch ganz kurz eins teilen und dann haben wir ja noch eins zum Schluss, das wir beide gelesen haben, über das wir sprechen wollen. Ich habe noch Summer Sisters gelesen von Judy Blume. Das ist ein Coming-of-Age-Sommer-Liebes-Teenager-Werden-zu-Erwachsenen-Roman. Und das hat mich so ein bisschen aus meiner Fourth-Wing-Starre herausgeholt, weil das, ach, das war einfach, es lässt sich total gut lesen, ist aber jetzt nicht, also weder anspruchsvoll geschrieben, noch ist es eine anspruchsvolle Geschichte. Und da geht es um die Freundschaft zwischen zwei Mädchen, die sich als Teenager kennenlernen, und die eine ist voll hip und reich und die andere ist eher so ein Mauerblümchen, so würde man das, glaube ich, beschreiben. Und die wird von der Caitlin, also eine heißt Victoria und wird Vix genannt, und die Caitlin, das ist die reiche, selbstbewusste, wird von der so adoptiert sie als ihre beste Freundin, oder ja, mir fällt da gerade kein besserer Ausdruck für ein. Und nimmt sie dann eben auch im Sommer immer mit nach Martha's Vineyard. Da wohnt Caitlins Vater. Und dann sind sie da, also über den Sommer sind sie die Summer Sisters und erleben dann da das erste Verliebtsein und haben dann auch ihre erste ernsthafte Beziehung dort. Und das ist eine schöne Geschichte, die man einfach so weglesen kann, die nicht besonders aufregend ist, und gerade jetzt im Sommer war das eine gute Ablenkung. Und ich wollte schon immer mal was von Judy Blume lesen. Judy Blume ist in den USA sowas, ich würde sagen, bei mir vielleicht war das Christine Nöstlinger mit ihren Gretchen Sackmeier Büchern, als ich Teenager war, so in diese Richtung geht das, die also auch viele Bücher geschrieben hat für Mädchen im Alter von ja so 10 bis 16 Jahren und über die Pubertät und das Größerwerden und den Körper und so weiter. Und dieses Buch, wurde das Buch jetzt verfilmt, oder auf jeden Fall gibt's auch eine Dokumentation über Judy Blume. Und deshalb ist mir das ins Auge gesprungen. Und ja, wer einfach so Lust auf ein nettes Teenager-Buch hat, der kann das lesen.
Oh, ich glaube, das ist genau richtig für zwischendurch. Ja. Wenn man auch mal, so wie du immer sagst, ein Palette-Cleanser braucht.
Genau. Dafür ist es. Das kann man auch gut vorm Schlafen gehen lesen. So eine Bücher braucht man ja auch immer mal wieder, die jetzt nicht so Page-Turner sind, sondern auch so ein bisschen beruhigend wirken.
Absolut. Also apropos beruhigend, ich bin ja so gespannt, wir haben noch nicht drüber geredet. Wir haben beide Tom Lake gelesen von Anne Patchett. Das gibt's leider noch nicht auf Deutsch. Ich habe vorhin nochmal geschaut, das ist auch noch kein Erscheinungstermin, aber kommt hoffentlich bald. Und ich glaube, als ich dir geschrieben habe, dass du das lesen sollst, oder dass ich es gelesen habe und dass du es bitte auch lesen sollst, habe ich dir geschrieben, das Buch ist ein bisschen wie ein warmer Mantel.
Ja.
Dem man sich umschlägt. Ich bin so gespannt, wie du es gelesen hast.
Also genau so ist Tom Lake, so ist dieses Buch. Es umhüllt einen und macht einem ein warmes, wohliges Gefühl. Und ich habe ein bisschen Probleme gehabt, reinzukommen, weil es ein langsames Buch ist. Also es ist ein schönes, langsames Buch. Es ist kein Page-Turner. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen gebraucht. Aber ich habe es im Urlaub gelesen, und je mehr ich auch runtergefahren bin und auch im Urlaub so ein bisschen mehr Routine in den Alltag reingekommen ist, dann konnte ich mich auch mehr auf dieses Buch einlassen und finde es auch total gut. Also bin begeistert von dem Buch, und vor allen Dingen habe ich die Autorin als Person für mich entdeckt und habe jetzt schon Podcast-Interviews mit ihr gehört und Interviews gelesen. Was ich nämlich so spannend finde, ist, dass die Anne Patchett nicht nur eine sehr erfolgreiche Autorin ist, die schon viele Bücher veröffentlicht hat, sondern die ist auch Buchladenbesitzerin in Nashville. Und Nashville ist ja in Tennessee, und da habe ich 5 Jahre gelebt. Und das ist nochmal für mich so eine ganz besondere Verbindung. Jetzt denke ich, oh, wenn ich irgendwann mal wieder da bin, dann muss ich auch nach Nashville und Parnassus Books, so heißt der Buchladen, besuchen, weil der Anne Patchett gehört.
Ja, finde ich auch voll schön, dass sie diesen Indie-Bucht-Lernen, ich glaube, mit einer Freundin zusammen gemacht hat. Das spricht natürlich total unser Herz sofort an.
Ja.
Ja, vielleicht erzählen wir ganz kurz, um was es geht in dem Buch. Das sind eine Laura oder später Lara, eine Mutter erzählt ihren drei Töchtern von die Geschichte ihrer Beziehung zu einem Schauspieler, zu Peter Duke. Und zwar macht sie das während der Pandemie, als alle drei zu Hause sind auf der Farm. Und zwar haben sie eine Kirschenfarm haben sie. Mhm.
Und, Sauer- und Süßkirschen.
Genau. Und die Mädels sind alle drei schon mehr oder weniger erwachsen, haben ihre eigenen Pläne. Die eine will Veterinärin werden, eine Schauspielerin. Und die dritte möchte die Farm übernehmen. Und sie möchten diese Geschichte einfach mal pflücken hören. Und sie fängt an zu erzählen. Und man springt zurück in ihre Zeit, als die Mutter selbst jung war, gerade studiert hat und in einem Theaterstück mitgespielt hat, in der Uni, das hieß Old Town. Kanntest du das Theaterstück?
Mm-mm,
das musste, nee. Ich glaube, dass das was relativ Bekanntes ist in den USA, was oft eben so aufgeführt wird in Unis oder in so Town Theaters und sowas. Und sie hat dort eine der Hauptrollen besetzt und war so gut, dass sie entdeckt wird. Und zwar soll sie in einem Film mitspielen.
In Hollywood.
In Hollywood. Und wird aus dem Nichts, aus ihrem Kleinstadtleben gerissen oder von der Uni da nach Hollywood befördert und spielt die Hauptrolle in einem Film. Und ja, sie erzählt dann so von der Zeit und wie herrlich naiv man auch ist als Unwissende, wenn man in diese Welt kommt. Und nach diesem Film ist der nächste Schritt für sie eben in einem Kleinstadt, nee, ist kein Kleinstadttheater, glaube ich, oder? An einem seegelegenen Städtchen die Hauptrolle in dem Theaterstück zu spielen wieder. Und dort lernt sie eben den Schauspieler Peter Duke kennen, der doch auch eine Hauptrolle hat. Und ich finde, also wie du sagst, ist total langsam erzählt und es ist irgendwie so intensiv erzählt, dass man da wirklich ganz nah dabei ist. Und man kann das auch so sehr, dieses Teenager-Gefühl wieder miterleben und auch dieser Zeit der sorglosen ersten Liebe. Und das ist ihre Töchter, also sie ist natürlich, sie ist um die 50, oder ist sie schon älter als 50?
Ja, ja, also ich glaube ich Mitte
50.
Mitte, ja. Ende 50, genau, ja.
Und ihre Töchter stellen ihr natürlich immer wieder Fragen zu der Geschichte und zwar aus ganz unterschiedlichen persönlichen Perspektiven heraus. Und diese Interaktion ist schön. Der Vater kommt auch manchmal mit ins Spiel und ja, die Geschichte entwickelt sich einfach immer weiter mit ganz vielen Ups und Downs. Und es ist schön, dieser Geschichte zu verfolgen, wie sie selber groß geworden ist, was aus ihrer Schauspielerkarriere geworden ist, aber auch einfach um, ja, dieses Familiendasein, wie man Geschichten vielleicht auch manchmal anders erzählt, wenn man sie der Familie erzählt.
Ja, ja, das finde ich, das macht sie ja immer wieder, dass sie dann praktisch dem uns als Leser sagt, naja, aber das muss ich jetzt meinen Töchtern ja nicht im Detail erzählen oder diesen Teil der Geschichte, den erzählt sie dann dem Leser, aber ja, nicht ihren Töchtern. Und das finde ich, das ist echt richtig raffiniert gemacht. Also als Leser bekommt man the full picture, aber die drei Töchter eben nicht. Und das, ja, das habe ich so auch noch nicht in einem Buch mitbekommen.
Ja, also ich finde, das ist ganz große Erzählqualität. Man ist auf dieser Farbe, kann die Kirschen riechen.
Ja.
Man kann sich das Haus vorstellen, man kann aber auch die Theaterdielen riechen und ist irgendwie so nah mit dabei. Ich finde, das ist schon was sehr Besonderes, dieses Buch.
Ja, also finde ich auch und macht auch Lust darauf, mehr von Ann Patchett gelesen. Ich bin der Meinung, dass ich auch schon was anderes von ihr gelesen habe, aber es hat jetzt nicht so, also es ist nicht so, dass ich mich da jetzt dran erinnern könnte. Ja, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und ich weiß gar nicht, ob du das jetzt gesagt hattest. Ich habe lange auf Tom Lake gewartet, den die Person, ja. Wer das jetzt ist. Und Tom Lake, kann ich das ruhig verraten, oder? Das ist jetzt kein Spoiler.
Kannst du schon sagen, ja.
Ja, also Tom Lake ist gar keine Person, sondern Tom Lake, so heißt die Theater Company, also diese Theatergruppe, wo Lara dann Peter Duke kennenlernt. Also die spielen einen Sommer dann dieses Theaterstück und diese Theater Company heißt Tom Lake. Und als ich dann hat das alles auch ein bisschen mehr Sinn gemacht, weil natürlich denkt man, dass Tom Lake bestimmt der berühmte Schauspieler ist.
Und ja,
das ist er nicht. Ja.
Ja. Also, ja, das können wir auf jeden Fall mitgeben, wer vielleicht gerade einen Mantel braucht, mit dem er sich eingehüllt fühlt von einem Buch. Ja, und das waren auch für heute unsere Empfehlungen. Wir hätten auf dem Stapel noch viel mehr gehabt, aber
schon lang
muss
genug.
Ein Ende sein. Die guten Sachen werden wir noch mal rausziehen. Tina, sagst du mir noch, was du gerade liest?
Ich lese gerade ein Buch, How to Protect Bookstores and Why, the Present and Future of Bookselling, was ich auch in einem Indie-Bookstore in den USA entdeckt habe. Und da gibt es viele Case-Studies zu unterschiedlichen Buchläden, Indie-Bookstores in den USA. Und dann denke ich, oh, ich möchte einmal durch die USA reisen und ganz viele Indie-Bookstores besuchen, weil die so viele tolle Sachen machen und tolle Ideen haben und die möchte ich dann unterstützen und mit 3 Koffern voller Bücher dann wieder zurückkommen. Das lese ich gerade.
Ich komme mit, wenn du fährst.
Ja, und du, was liest du?
Ich lese gerade The Mountain in the Sea. Ich habe das gerade erst angefangen, ich kann noch gar nicht so viel darüber sagen. Irgendwie geht es um eine Tech-Firma, die ein bestimmtes Gebiet übernommen hat und eine marine Biologin, genau. Die dort forscht und die will dort was rausfinden. Aber ich bin wirklich ganz am Anfang. Ich habe es vor allem gekauft, weil ich dieses Cover so geil illustriert finde. Und habe auch gemerkt, wie ich einfach das, ich stehe auf illustrierte Cover. Ich finde das einfach sensationell. Mal schauen, was das wird. Es war ganz groß aus und lag, ich glaube, ich habe das in New York gekauft. Das lag da aus und da war so eine Beschreibung dazu von jemand, der es gelesen hatte und das hat mich getroffen. Deswegen kann ich beim nächsten Mal hoffentlich davon erzählen.
Bist du auch, das muss ich jetzt noch mal ganz kurz fragen, über das Buch Shark Love schon gestolpert?
Nee, ich habe das bei dir gesehen, aber ich habe das nicht wahrgenommen.
Okay, ja, mal gucken, ob wir über das vielleicht auch nochmal sprechen werden. Also falls jemand da draußen ist, der schon von Shark Love gehört hat oder es schon gelesen hat, meldet euch bei mir.
Okay, dann wünschen wir dir allerbeste Lesezeit für Tipps und neue Bücher, die du entdeckt hast, die wir mal lesen sollen. Bitte immer an uns wenden über Instagram. Wir freuen uns sehr darauf.
Mach es gut. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.